Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wir Deutschen, wir fragen uns nach der Europawahl, wie geht's denn eigentlich weiter mit den großen Volksparteien CDU und SPD und mit deren Parteivorsitzenden? Im Vereinigten Königreich, da fragen sich die Briten, wie es eigentlich weitergeht mit dem Brexit. Bei der Wahl haben ja dort viele die Brexit-Party gewählt, aber ehrlich gesagt auch genauso viele haben ihre Stimme abgegeben für Parteien, die für den Verbleib in der EU sind. Jetzt geht's dort erstmal um den Premierministerposten, nachdem Theresa May ihren Rücktritt angekündigt hatte. Es ist also weiterhin Chaos in UK, das wir uns einordnen lassen von unserer Korrespondentin in London, hier im Update-Podcast, Episode 28. Mai 2019. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat sich heute den Urlaubsgeldaufreger angeschaut. Viele in Deutschland bekommen ja keins.
Nur ungefähr jede zweite in Deutschland bekommt Urlaubsgeld, sagt eine Befragung im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Und die sagt auch, Frauen stehen schlechter da als Männer, Menschen in Ostdeutschland stehen schlechter da und Menschen bei kleineren Unternehmen.
Außerdem sprechen wir über einen langen Flüchtlingsweg von Afrika per Schiff oder Flugzeug über den Atlantik nach Lateinamerika und dann nach Norden in Richtung USA.
Sie müssen sich meistens verstecken, weil sie sehr auffallen durch ihre Hautfarbe. Für sie ist die Flucht hier viel schwieriger. Sie müssen sich häufig in die Hände von Schleppern und Schleusern begeben und sie laufen natürlich auch immer Gefahr, dass sie hier in die Hände von Kriminellen geraten.
Wieso die Menschen diesen Weg zum Teil lieber auf sich nehmen als den über das Mittelmeer nach Europa, das ist auch gleich Thema hier im Update-Podcast vom Dienstag. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die rennt gefühlt von einem Kommunikationsdesaster ins nächste, hat den Eindruck erweckt, Meinungen im Internet vor Wahlen regulieren zu wollen. Hintergrund ist da das CDU-Zerstörungsvideo von YouTuber Rezo. Was gilt analog, was sollte digital gelten, fragt sie. Und sie erntet einen Shitstorm, sie wolle Meinungen regulieren. Aber ginge das überhaupt? Ist das überhaupt denkbar, was AKK da eventuell vorschwebt? Und wie sind die analogen Regeln überhaupt? Was geht da und was nicht? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat sich genau da schlau gemacht. Magda, was dürfen denn Medien aktuell in Sachen Wahlkampf, so ein paar Tage vor einer Wahl?
Also Printmedien dürfen im Wahlkampf natürlich Positionen beziehen und eine Meinung haben. Das kennen wir ganz klassisch vom Kommentar. Das mischt sich aber im modernen Journalismus auch häufiger mit ganz normalen Berichten und auch das ist völlig okay. Beim Rundfunk sieht es ein bisschen anders aus. Privatsender dürfen auch alles, außer konkrete Parteienwerbung. Das ist dann wie beim Fernsehen, die Partei darf sich da einkaufen, aber das muss dann auch ganz klar zu erkennen sein, dass das eben jetzt ein Werbeblock der Partei XY ist. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, zu denen wir ja auch gehören, sind nochmal andere Standards festgelegt, erklärt Medienwissenschaftler Tobias Gostomczyk.
Da muss das Programm jedenfalls insofern ausgestaltet sein, dass es ausgewogen ist. Da muss insgesamt eben Pluralität bestehen.
Also wir dürften nicht nur immer nur eine Partei erwähnen. Es darf durch einseitige Berichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen eben nicht den Anschein von Meinungsmacherei geben.
Okay, und wo sind da jetzt die YouTuber angesiedelt? Was dürfen die und was dürfen die eben auch nicht?
Ja, also die sind irgendwie nicht Fisch noch Fleisch, denn sie erfüllen keine der Kriterien, die ein Medium als solches kennzeichnen, denn sie verfolgen kein stringentes Sendeprogramm.
Beim YouTube-Video handelt es sich um einzelne Clips, die abgerufen werden. Und die gelten nicht als Rundfunk, obwohl es dort auch schon auch auf europäischer Ebene Diskussionen gegeben hat, ob das nicht zu ändern ist. Weil man es jetzt aber nicht mit Medien zu tun hat, sondern mit Einzelpersonen oder Kleinpersonengruppen, die rechtlich gesehen nichts anderes machen, als private Meinungen zu verbreiten, gelten hier zwar auch die Regelungen, die für Medien gelten, dass da auch keine unwahren Tatsachenbehauptungen verbreitet werden dürfen und dass natürlich auch keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden dürfen. Aber es gibt teilweise geringere Standards als die Sorgfaltspflichten, die bei Medien zugrunde liegen.
Also für Rezo und seine Kolleginnen gilt das Laienprivileg, das gestattet ist, dass auch aus anderen Bereichen Informationen übernommen werden dürfen, ohne die nochmal gegenzuprüfen. Also eben anders als beim professionellen Journalismus. Es herrscht also noch ein bisschen Anarchie im Netz und ja, ob das so bleiben darf, nachdem AKK eine Debatte anstoßen möchte über eine mögliche Meinungsregulierung, das wurde heute in Berlin wirklich sehr skeptisch aufgenommen.
Ja, zensieren darf man das natürlich in unserer Demokratie nicht mit der freien Meinungsäußerung.
Ich denke, das wird sich nicht verhindern lassen über kurz oder lang, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil das ja offensichtlich schon sichtbar ist, dass bestimmte Videos rausgenommen werden bei YouTube, dass die Reaktionen, die da drauf kommen, auf dieses Video, was du angesprochen hast, eben genau das anstreben.
Prinzip könnte man ja behaupten, das ist eine Privatperson, die seine Meinung kundtut. Wie populär die Meinung dann durch die Plattform wird, ist erstmal ja so dahingestellt.
Das hat ja der Medienwissenschaftler auch schon bestätigt. Mhm. Wo könnten wir denn da landen? Ist es realistisch, dass während so Wahlkämpfen im Netz eingegriffen werden könnte?
Also erstmal nicht, denn auch wenn Videoclips, die millionenfach geklickt werden, zwar eine breite Masse beeinflussen könnten, unterliegen sie ja eben keinem Korrektiv, wie wir jetzt zum Beispiel als Sender. Wir würden reguliert werden bei einseitiger Werbung, aber das geht im Netz eben nicht.
Dafür gibt es aber bislang noch überhaupt keine Ansatzpunkte, kein Konzept. Der Bund hat noch nicht mal eine Gesetzgebungskompetenz. Also wenn hierüber nachgedacht wird, dann wäre das eine Aufgabe der Länder. Und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, es geht ja letztlich auch um Vielfaltskonzepte. Da stellt sich die Frage, wann kann man denn eigentlich von Vielfalt im Netz ausgehen? Und da muss erst ganz stark digital gedacht werden. Und da sind die Auseinandersetzungen, die es dazu gibt, auch noch völlig am Anfang.
Vielfalt bei YouTube, die gibt's, aber nur in der Gesamtheit, selten bei einzelnen Clips von Influencern. Und das ist auch total okay im Netz, sagt der Medienwissenschaftler Tobias Gostomczyk. Erstmal herrscht dort Meinungsfreiheit. Ob AKK das gefällt oder nicht. Die Infos zusammengefasst hat Magdalena Bienert, live aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nochmal eben so 200 bis 2000 Euro extra im Monat, wenn es in den Urlaub geht. Das hätten wir natürlich alle gerne, haben wir aber nicht alle. Nur ungefähr die Hälfte von rund 120.000 befragten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland bekommen Urlaubsgeld, also eben nochmal extra Kohle zusätzlich zum Monatsgehalt. Das sagt eine Befragung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Heute sind diese Ergebnisse rausgekommen. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich die genauer angeschaut. Ilka, woran liegt das denn, dass nur die Hälfte der Menschen, die arbeiten, Urlaubsgeld bekommen?
Der ganz einfache Grund ist, es gibt in Deutschland kein Gesetz, das festlegt, dass es Urlaubsgeld geben muss. Also das ist anders geregelt als bei den Urlaubstagen zum Beispiel. Da hast du ja ein Anrecht auf 24 Urlaubstage. Heißt also, Urlaubsgeld ist quasi so eine Art Zusatzleistung des Unternehmens und an die kommst du nur, wenn du sie entweder selbst ausgehandelt hast, du selbst also ein Urlaubsgeld mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten im Arbeitsvertrag vereinbart hast. Oder du in einem Unternehmen arbeitest, in dem es einen Tarifvertrag gibt, der sagt, hey, hier, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Urlaubsgeld. Und bei der Befragung haben eben 47% von den 123.000 Befragten angegeben, dass sie Urlaubsgeld bekommen. Man muss dazu sagen, diese Befragung ist nicht repräsentativ. Die Zahlen kommen aber jedes Jahr raus und deshalb geben die eben eine ganz gute Orientierung.
Wann habe ich denn gute Chancen, zu denen zu gehören, die Urlaubsgeld bekommen?
Man kann sagen, es gibt bestimmte Branchen, in denen du bessere Chancen hast, Urlaubsgeld zu bekommen. Außerdem, Männer bekommen öfter Urlaubsgeld als Frauen. Also sieht bei dir schon mal gut aus. Und je größer das Unternehmen, desto besser die Chancen auf Urlaubsgeld. Außerdem bekommen im Schnitt mehr Menschen in Westdeutschland Urlaubsgeld als im Osten. Wichtigster Faktor ist aber, ob ein Unternehmen einen Tarifvertrag hat oder nicht, sagt Thorsten Schulten. Der leitet das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung.
Bei den Beschäftigten mit Tarifvertrag kriegen mehr als zwei Drittel das Urlaubsgeld. Bei den Beschäftigten ohne Tarifvertrag ist es gerade mal ein Drittel. Das heißt, die Chance auf ein Urlaubsgeld ist in einem Unternehmen mit Tarifvertrag doppelt so hoch wie in einem Unternehmen ohne Tarifvertrag.
Er sagt also, Tarifverträge sind mit ein Faktor und führen zu diesen Unterschieden.
Was sind denn so die Jobs, in denen wir alle gute Chancen auf Urlaubsgeld hätten?
Ja, das sind Chemieberufe, Metallberufe und Berufe, die hier in dieser Studie als Produktion und Fertigung bezeichnet werden. Da haben über 65% der Teilnehmenden der Befragung gesagt, ich bekomme Urlaubsgeld. Ziemlich mies sieht's aus in Dienstleistungsberufen und im Bereich Medien und Gestaltung. Da haben nur etwa ein Drittel angegeben, dass sie Urlaubsgeld bekommen. Und am schlechtesten sieht's bei Callcenter-Jobs aus. Da ist das nur ungefähr ein Viertel.
Und in den Branchen arbeiten also auch mehr Männer?
So sagen es die Studienautoren, genau, also in den ersten Branchen, Chemieberufe, Metallberufe und so weiter, die weisen darauf hin, dass eben Frauen öfter in so Dienstleistungsjobs arbeiten und dann bekommt man halt in diesen Jobs weniger oft Urlaubsgeld und in den Metallberufen, Chemieberufen öfter.
Dann hast du eben den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland angesprochen. Woran liegt dieser Unterschied?
Ja, das ist nicht ganz eindeutig. Das kann mehrere Gründe haben. Thorsten Schulten erklärt das so.
Das hängt unmittelbar mit der Tarifverbindung zusammen, weil eben im Westdeutschland auch die Tarifbindung deutlich höher ist als im Osten. Im Westen liegt sie noch bei etwa 54%. Im Osten sind es 40%. Also es gibt deutlich weniger Unternehmen, die unter den Tarifvertrag fallen in Ostdeutschland. Dementsprechend wird auch weniger Urlaubsgeld gezahlt.
Dazu kommt aber noch, dass die Befragung sagt, dass in großen Unternehmen öfter Urlaubsgeld gezahlt wird als in kleinen. Und davon gibt es halt eben im Westen mehr als im Osten.
Also, wenn ich mehr Urlaubsgeld haben will, dann sollte ich in einem Unternehmen arbeiten, das an einen Tarifvertrag gebunden ist. Kann man das so sagen?
Ja, also so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Man muss da zwei Sachen beachten. Also diese Hans-Böckler-Stiftung, die ist ja gewerkschaftsnah und die sind von Tarifverträgen und der Arbeit der Gewerkschaften natürlich erstmal überzeugt. Die Zahlen sind dennoch recht glaubhaft. Die haben ja über 120.000 Menschen befragt und dabei kam eben raus, die Chancen, Urlaubsgeld zu bekommen, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das an einen Tarifvertrag gebunden ist, die sind definitiv höher. Aber du kannst in jedem anderen Unternehmen ja auch versuchen zu verhandeln. Und außerdem ist es ja in einigen Firmen auch so, dass du zwar kein Urlaubsgeld bekommst, dafür aber so diese schönen Zuschläge wie Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld quasi mit in deinem Jahresgehalt eingerechnet sind und du dann bei dieser Befragung sagen würdest, ich habe kein extra Urlaubsgeld, dein gesamtes Gehalt ist aber vielleicht trotzdem sehr hoch.
Okay, und wenn ihr es unbedingt haben wollt, wir haben es auch schon jetzt mehrfach gesagt, rein verhandeln, manchmal geht das ja. Geht natürlich auch nicht immer. Dankeschön, Ilka Knigge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Krieg, Hunger, Unterdrückung, keine Perspektive im eigenen Land. Es gibt viele Gründe für Menschen, die Heimat zu verlassen und sich auf den Weg in ein anderes Land zu machen. Vom Nahen Osten aus nach Europa, von Asien in Richtung Australien, von Süd- und Mittelamerika in Richtung Nordamerika. Und seitdem der Weg übers Mittelmeer nach Europa deutlich schwerer geworden ist, haben mehr Menschen aus Afrika eine andere Strategie, nämlich über den Atlantik und Lateinamerika in die USA. So scheint es zumindest. Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann in Mexico City, live zugeschaltet. Hallo, grüß dich, guten Abend.
Hallo.
Erstmal die Frage, wie machen die Menschen das? Über den Atlantik nach Lateinamerika, das ist ein Weg von mindestens 2900 Kilometern. Per Schlauchboot geht das ja nicht.
Genau, aber es gibt schon einige, die das per Boot versuchen. Und zwar haben mehr Experten dazu erklärt, es gibt ja eine sehr wichtige Drogenschmuggelroute für Kokain aus Südamerika in Richtung Afrika. Das landet dann an den westafrikanischen Küsten an und wird von dort weiter transportiert in Richtung Europa. Und offenbar mit diesen Schiffen, wenn sie dann auf dem Rückweg sind, fahren viele als blinde Passagiere mit oder vielleicht auch gar nicht so blind. Manche vielleicht werden dann auch da gegen ein kleines Entgelt versteckt. Also die, mit denen ich gesprochen habe, die ich getroffen habe an der Grenze von Mexiko nach Guatemala, die haben mir erzählt, sie seien alle per Flugzeug gekommen. Sie haben wirklich jahrelang dafür gespart, um sich dieses Ticket dann kaufen zu können nach Ecuador. Ecuador ist im Moment in Südamerika das Land, das da zumindest Touristenvisa gibt, damit die Afrikaner reinkommen können nach Lateinamerika. Und von dort geht es dann zu Fuß, per Bus oder per Zug weiter.
Du hast, wir haben es schon rausgehört, mit Geflüchteten aus Afrika gesprochen, die in Lateinamerika unterwegs sind. Was hat die dazu gebracht, sich für diesen langen Weg zu entscheiden, statt für den kürzeren nach Europa?
Mir haben eigentlich alle unisono gesagt, dass Europa zu schwierig geworden sei, zu gefährlich auch, schwierig, weil sie da kaum eine Chance für sich sehen, ein Visum zu bekommen. Da wurde auch Deutschland direkt beim Namen genannt, also Aufenthaltserlaubnisse sehen sie da für sich nicht mehr. Ja, und die Experten, die meinen, es gibt da jetzt also zwei wichtige Gründe. Da habe ich gesprochen mit Gracia Mireia Ojeda, die ist Migrations- und Afrika-Expertin von der großen autonomen Universität hier in Mexiko-Stadt. 2015 hat Europa damit begonnen, seine Grenzen dicht zu machen. In dem Moment begannen die Afrikaner nach Alternativen zu suchen. Welche blieb ihnen? Sie versuchen irgendwie nach Lateinamerika zu gelangen und dann gehen sie nach Norden bis in die USA. Auch sie haben den American Dream. Lateinamerika, Mexiko, das ist für sie nur ein Zwischenstopp. Leider hat unser Präsident Visa und freies Geleit bis an die Grenze versprochen. Gemeint waren nur mittelamerikanische Flüchtlinge, aber alle fühlten sich angesprochen. Das nennen wir den Effekt des Aufrufs. Das war Gracia Ojeda, Dozentin an der UNAM in Mexiko-Stadt.
Was passiert denn, wenn die Menschen in Lateinamerika angekommen sind, also schon diese weite Reise über den Atlantik hinter sich haben?
Da müssen sie noch tausende Kilometer zurücklegen, zu Fuß, in Bussen, in Zügen. Sie müssen sich meistens verstecken, weil sie sehr auffallen durch ihre Hautfarbe. Für sie ist die Flucht hier viel schwieriger. Sie müssen sich häufig in die Hände von Schleppern und Schleusern begeben. Und sie laufen natürlich auch immer Gefahr, dass sie hier in die Hände von Kriminellen geraten. Und für die Kriminellen sind Migranten, egal woher sie kommen immer sehr beliebte Ziele und Opfer, die werden dann entführt, sie werden erpresst. Da kann man dann zum Beispiel die Angehörigen, die schon in den USA sind, damit erpressen, dass man den Angehörigen hier tötet, wenn nicht sofort eine Geldüberweisung kommt. Sowas passiert leider sehr viel. Und ganz führend sind da die mexikanischen Kartelle.
Jetzt ist es ja so, dass die USA mit Präsident Trump einen Präsidenten hat, der diese Menschen auch nicht sehr willkommen heißt. Also eventuell in Mittelamerika, in Südamerika zu bleiben, ist keine Alternative?
Für die wenigsten ist das eine Alternative. Sie haben sich bei mir auch persönlich beschwert über den Rassismus, der hier herrscht, dass ihnen auch nicht geholfen wird auf den Behörden. Niemand spricht ihre Sprache, sie selbst. Die wenigsten sprechen Spanisch. Das ist natürlich eine große Hürde. Einige, ganz wenige, denken, glaube ich, darüber nach, dann einfach aus der Not heraus in Mexiko zu bleiben. Viele versuchen es erstmal durch Mexiko, diese tausenden Kilometer bis an die US-Grenze zu schaffen, dort dann ein Visum, eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, was für die meisten aussichtslos ist. Viele gehen dann alternativ, glaube ich, eher durch die Wüste oder schwimmen durch die Flüsse, also ohne gültige Papiere in die USA, so wie viele Mittelamerikaner das auch tun. Und der kleinste Teil wird dann wahrscheinlich an der Grenze in diese großen Städten, die es gibt, an der US-mexikanischen Grenze bleiben und versuchen, da irgendwie ein Auskommen zu haben.
Anne-Kathrin Mellmann, Korrespondentin in Mexico City, über Flüchtlinge aus Afrika, die über den Atlantik und Lateinamerika versuchen, in die USA zu kommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Grippe ist eine Krankheit, ne? Eine Depression ist auch eine Krankheit. Diabetes ist auch eine Krankheit. Aber wie sieht's mit Spielsucht aus? Oder Burnout, sind das Krankheiten? Die ganze Woche sitzen in Genf Menschen zusammen, die genau sowas entscheiden. Auf der Weltgesundheitsversammlung, da beraten Vertreter von fast 200 Staaten über solche Dinge und sie haben beschlossen, dass ein paar neue Krankheiten offiziell anerkannt werden. Medien von Spiegel bis CNN berichten dann heute, dass auch Burnout dazugehört. Sophie Stiegler aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, stimmt das denn?
Nein. Ich weiß auch nicht so genau, warum das alle schreiben. Es gibt einen sehr umfangreichen Katalog der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Da stehen eben Krankheiten drin, Störungen auch, wie zum Beispiel Essstörungen. Und es gibt eben noch eine Kategorie für Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. Damit sind aber jetzt keine Krankheiten an sich gemeint, sondern da steht zum Beispiel sowas drin wie Obdachlosigkeit oder Gewalt in der Beziehung. Sowas kann ja irgendwann mal zu Krankheiten führen, ist aber selber keine Krankheit. Und da in dieser Kategorie steht auch Burnout drin jetzt.
So, und ist das jetzt neu?
Jein. Also Burnout stand schon in der letzten Version dieses WHO-Katalogs drin, aber an einer anderen Stelle. Und die Definition wurde jetzt noch ein bisschen genauer. Also da steht jetzt drin, Burnout wird konkret mit Problemen im Job in Verbindung gebracht, mit der Ursache chronischer Stress am Arbeitsplatz. Und zum Beispiel jetzt wegen Problemen in der Familie kann man keinen Burnout kriegen, laut der Definition der WHO eben.
Okay, da hat sich also gar nicht so viel getan. Gibt es denn Krankheiten, die wirklich neu aufgenommen wurden in diese Liste?
Ja, also Sexsucht steht jetzt als Störung drin und Gaming Disorder ist auch neu, also Online- oder Videospielsucht.
Wann ist man da süchtig?
Die Definition ist bei beidem so ein bisschen ähnlich. Also der oder diejenige kann den Drang nicht mehr kontrollieren, spielen zu müssen oder eben Sex haben zu müssen. Er vernachlässigt andere Dinge im Leben oder sie, wie zum Beispiel sich zu waschen. Und darunter leiden dann eben Job, Familie und andere Bereiche.
Gibt es denn auch Krankheiten, die jetzt keine mehr sind laut dieser Liste?
Ja, also es gibt eine Störung, die rausgenommen wurde. Bisher wurde man als Transperson quasi automatisch bei den psychischen und den Verhaltensstörungen einsortiert, auch als Transvestit übrigens. Und nach viel Protest dagegen läuft eben beides jetzt nicht mehr unter einer Störung, sondern unter einer Gender-Nicht-Übereinstimmung, heißt es da. Also es ist ein bisschen neutraler geworden. Intersexualität bleibt aber weiter bei den Störungen.
Ordne das mal ein. Wieso ist das überhaupt so wichtig, was die Weltgesundheitsorganisation in ihrem Krankheitenkatalog so aufnimmt oder weglässt?
Ja, die Idee ist ja, dass alle Länder auf dem gleichen Stand sind, was so Krankheitsbilder und Diagnosen angeht. Deswegen guckt man eben immer wieder in die aktuelle Forschung rein. Müssen wir da eigentlich was ändern? Insgesamt stehen in diesem Katalog ungefähr so 55.000 Krankheiten und andere Zustände drin. Und die haben auch jeweils einen eigenen Code. Also es ist sozusagen eine Art Handbuch für Diagnosen. Und wenn du beim Arzt bist und der in sein System reinschreibt, so Ralf Günther hat jetzt dieses und jenes, dann benutzt er wahrscheinlich diese Codes. Und wenn du mal stirbst, irgendwann mal, dann wird deine Todesursache auch mit diesem WHO-Code notiert. Und das hilft zum Beispiel, wenn man später mal eine weltweite Statistik erstellen will über die Todesursachen weltweit. Und auch die Krankenkassen, die gucken in diesen Katalog rein, wenn sie entscheiden müssen, übernehmen wir diese Behandlung oder nicht. Zum Beispiel, wenn jetzt Sexsucht drinsteht als anerkannte Krankheit, sind die Kassen womöglich eher bereit, so eine Therapie zu bezahlen.
Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ihren internationalen Krankheitskatalog geändert. Burnout wird darin aber immer noch nicht als Krankheit geführt. Bis das alles in Kraft tritt, das dauert aber noch, und zwar bis Anfang 2022.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben viel gesprochen über die Europawahl seit Sonntagabend aus deutscher Sicht. Wir wollen heute Abend auf das Vereinigte Königreich schauen. Noch EU-Mitglied, wenn auch ein chaotisches. Seit 3 Jahren versuchen die Briten, den Brexit zu regeln. Und zuletzt hat Premierministerin Theresa May unter Tränen ihren Rücktritt erklärt oder angekündigt. Das geht jetzt alles so in einem Monat vonstatten. Gleichzeitig hat bei der Europawahl die Brexit-Partei von Brexit-Hardliner Nigel Farage die meisten Stimmen geholt. Weiterhin also Chaos auf den Inseln. Wir versuchen die Lage mal zu sondieren mit Imke Köhler im Studio London. Imke, momentan wird hinter den Kulissen geklüngelt für den Premierministerposten. Boris Johnson als Kandidat, den Namen kennen wir noch, ehemaliger Bürgermeister von London, Oberbürgermeister. Und sonst, wer hat die größten Chancen, also neuer Premier oder neue Premier zu werden?
Also nach der jetzigen Lage hat tatsächlich Boris Johnson die größten Chancen. Der ist überall auf Platz 1 in den Listen, weil man ihm zutraut, dass am ehesten er Wähler von der Brexit-Party zurückholen kann. Und natürlich müssen die Tories das wollen, denn die Brexit-Party, wir haben es jetzt gerade bei der Europawahl gesehen, ist da auf 32% gekommen. Und von den Wählern stammen eigentlich viele aus dem konservativen Lager. Also das muss natürlich jetzt das Ansinnen sein, die zurückzuholen. Insofern hat Boris Johnson sehr gute Chancen. Auf der anderen Seite ist er derjenige, der eben vielleicht auch zum No-Deal tendiert. Da machen sich viele Sorgen. Das könnte die Chancen zum Beispiel eines Jeremy Hunt erhöhen. Das ist derzeit der Außenminister. Der gilt eher als gemäßigt. Ein Brückenbauer würde versuchen, auch die mit ins Boot zu holen, die vielleicht Angst haben vor einem harten Brexit und den nicht so wollen. Michael Gove, derzeit Umweltminister, hätte vielleicht auch noch gute Chancen. Und es gibt sicherlich auch welche, die gar keine Chance haben, aber sich jetzt ein Preisschild aufkleben, wie der Kollege immer so nett sagt, nach dem Motto, sie bleiben im Rennen und irgendwann sagen sie dann zu jemandem, der bessere Chancen hat, ich unterstütze dich, wenn du mich zum XY machst, für den Fall, dass du Premier wirst. Also da wird einfach schon mal ein bisschen gekungelt, weil die Leute natürlich gute Posten haben wollen in einer neuen Regierung.
Wenn wir jetzt auf den Zeitstrahl in die Zukunft blicken, wie geht das dann jetzt weiter? Also es hängt alles irgendwie zusammen, der Premierministerposten mit dem Vorsitz der Partei?
Ja, hängt alles zusammen. Im Augenblick ist es so, dass May am 7. Juni als Parteichefin zurücktreten wird. Dann geht eigentlich das Bewerbungsverfahren erst offiziell los. Dann wird über mehrere Wochen hinweg von den Tory-Abgeordneten im Parlament eine Liste mit 2 Namen erstellt. Alle anderen Kandidaten werden rausgewählt sukzessive. Und die beiden Namen, die übrig bleiben, werden dann den Parteimitgliedern vorgelegt, die in einer Urabstimmung dann sagen dürfen, wen der beiden sie wollen. Und wenn das dann passiert ist und es quasi einen neuen Parteichef gibt, dann wird der auch Premier, sofern er der Queen glaubhaft machen kann, dass er die Mehrheit des Parlaments hinter sich hat, dann wird derjenige oder diejenige von der Queen ernannt.
Ob das jetzt am Ende ein Brexit-Hardliner wird oder eher ein gemäßigter Brexit-Vorantreiber. Es ist ja aber so, dass bei der Europawahl die Lib Dems und die Grünen zusammen mehr Stimmen bekommen haben als die Brexit-Partei. Und nehmen wir dann noch die schottische SNP dazu. Dann gab es letzten Endes mehr Wähler für klare Remain-Parteien als für diese klare Brexit-Partei. Regieren die Konservativen da nicht am Willen der Bevölkerung momentan vorbei?
Nein, das kann man so nicht sagen, denn also die Befürworter waren in diesem Fall im Vorteil, das stimmt, wenn man sie alle zusammennimmt, aber eben auch nicht wahnsinnig stark im Vorteil und ganz viele, das ist eben wichtig zu sehen, ganz, ganz viele sind ja überhaupt nicht an die Wahlurne getreten, haben an der Wahl gar nicht teilgenommen. Insofern kann man das nicht hochrechnen, wie jetzt zum Beispiel ein zweites Referendum ausgehen würde, völlig unklar, wie sich zum Beispiel Labour-Wähler positionieren würden, Labour selbst selbst hat sich ja nie klar geäußert in diesem ganzen Wahlkampf. Sind sie jetzt für den Brexit oder dagegen oder wie auch immer? Das kann man einfach so nicht sagen. Es bleibt dabei, das Land ist sehr gespalten. Im Großen und Ganzen haben wir ein Drittel, das für den Brexit ist, ein Drittel, das gegen den Brexit ist und ein Drittel ist in der Mitte und mehrheitlich wahrscheinlich unentschieden.
Wie geht's dann da jetzt weiter in diesem Chaos? Bis Herbst müssen wir damit rechnen, dass es dann wieder sehr nervös wird Richtung Herbst?
Ja, es kommt jetzt viel darauf an, wer neuer Parteichef und damit neuer Premier wird. Ob das ein Hardliner ist, der sagt, wir gehen raus, egal wie, auch ohne Deal. Wir machen das einfach zum 31. Oktober, so äußert sich im Augenblick Boris Johnson. Oder ob das jemand wird, der sagt, nein, so geht's nicht. Die Hälfte der Bevölkerung will eben keinen No-Deal und viele im Parlament, wie gesagt, auch nicht. Wir müssen das anders angehen. Wenn sie es aber anders angehen wollen, braucht es wahrscheinlich eine Fristverlängerung, weil bis zum 31. Oktober nichts auszuhandeln ist. Auch in Brüssel muss man sich ja neu sortieren. Hier ist zwischenzeitlich noch die Sommerpause. Also das würde zeitlich alles nicht mehr funktionieren. Dann müsste man wirklich sagen, wir müssen noch einmal um mehr Zeit bitten und quasi von vorne anfangen.
Imke Köhler in London, dankeschön. Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli werden der Parteibasis der Tories zwei Kandidaten für den Parteivorsitz vorgeschlagen und am Ende entscheiden die rund 100.000 Parteimitglieder.
Deutschlandfunk Nova Update.
Auch wenn man sich wenig oder auch vielleicht auch gar nicht für Fußball interessiert, diese Story ist irgendwie schon rührend. Der erste FC Union Berlin steigt auf in die erste Fußball-Bundesliga. Schon mehrfach war der Verein ganz, ganz nah dran am Aufstieg, zum Greifen nah. Und jetzt ist es soweit. In der kommenden Saison gehört Union Berlin zu den 18 besten Vereinen in Deutschland. Und fast jeder scheint das ihnen zu gönnen. Union Berlin genießt Kultstatus. Da helfen Fans schon mal mit, eine Tribüne zu bauen oder sie spenden Blut, um Geld in die Kassen zu spülen. Und wenn man Kapitän Christopher Trimmel glaubt, dann herrscht bei Union auch ein besonderer Zusammenhalt.
Wir haben uns das absolut verdient. Absolut eine geile Saison von allen. Von Fans, von den Spielern, von Staff, von den Familien. Absolut verdient.
Über die Faszination von Union Berlin habe ich mit Max Jakob Ost gesprochen vom Podcast Rasenfunk. Max, kickt Union Berlin kommendes Jahr zu Recht in der ersten Fußball-Bundesliga? Werden sie eine Bereicherung sein?
Ja, definitiv. Definitiv. Also, und zwar nicht nur jetzt mit den ganzen Nebenaspekten, die wir jetzt bestimmt auch gleich noch besprechen werden, sondern auch sportlich. Die waren die beste Defensive in der zweiten Liga, haben nur 5-mal verloren, das muss man sich mal überlegen, nur 5-mal. Seltener hat niemand verloren. Sie haben ein sehr, sehr starkes Hinspiel in Stuttgart gemacht und das auch im Rückspiel jetzt zu Hause dann relativ souverän über die Zeit gebracht. Also definitiv auch sportlich eine Bereicherung für die erste Liga.
Warum kommt Union Berlin bei den Fußballfans in Deutschland, ganz Deutschland, so gut an? Was macht den Kultstatus aus?
Na, ich glaube, zum einen ist es, weil sie noch nie in der ersten Liga gespielt haben und damit sind sie etwas Neues. Und dann steht Union Berlin so ein bisschen für Standhaftigkeit gegen viele Entwicklungen im Fußball, die viele Fans gar nicht so gut finden. Also sie haben keinen großen alleinigen Investor, sie haben keine von der Basis losgelöste Führungsebene, sie haben ein sehr gut ausgelastetes Stadion, 96% war die Auslastung in dieser Saison, sie haben eine ganz tolle Stimmung und darüber hinaus ist Union Berlin, anders als viele Bundesliga-Vereine, kein unpolitischer Verein. Also Union setzt sich gegen die Diskriminierung und für Menschenrechte ein, hat zum Beispiel ein Vereinsgebäude als Unterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt und es ist dann doch ein sehr anderes Verhalten, als man es gewöhnt ist.
Und es heißt, es gäbe eine besondere Bindung zwischen Club und Fans. Ist die etwas enger als bei anderen Vereinen? Hast du da Beispiele?
Ja, definitiv. Da gibt es eine Reihe von Beispielen. Das Plakativste davon ist, die Fans haben das Stadion mitgebaut. Vor 10 Jahren, als nicht mehr genug Geld da war, haben sich da Fans hingestellt und haben mitgeholfen, die Tribünen zu bauen, auf denen sie jetzt stehen. Stehen ist auch das richtige Stichwort. Bei 22.000 Plätzen im Stadion gibt es nur 3.600 Sitzplätze. Der Rest sind Stehplätze. Also das ist im Grunde ein Stadion, wie man es sich als Fan wünschen würde. Fans haben Blut gespendet für den Verein, als es ihm finanziell nicht gut ging. Die berühmten Weihnachtssingen, die man jetzt in ganz vielen Stadien in der Adventszeit in Deutschland sieht, das alles hat bei Union Berlin seinen Ausgangspunkt genommen. Und die Fans halten auch durch Aktien 44% an der Stadionbetriebs AG. Und damit ist relativ sichergestellt, auch der Name der alten Försterei wird nie vermarktet werden. Also das wird nie das Lotto-Irgendwas-Stadion sein.
Aber kann sich Union Berlin das auf lange Sicht leisten? Also wie nachhaltig kann Union Berlin in der ersten Liga wirtschaften?
Naja, also bisher sind sie wirtschaftlich ziemlich nachhaltig aufgestellt, haben nur geringe Schulden Und ich glaube, das Erstliga-Jahr wird jetzt auch Union nicht in Finanznöte bringen. Im Gegenteil, das ist eine dringend benötigte Finanzspritze. Und das Wichtige für Union ist jetzt, seinen Platz zu kennen. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Dieses Jahr Erste Liga wird jetzt wie ein Abenteuer, wie eine einmalige Chance wahrgenommen. Es kann im Klassenerhalt münden, das will ich damit nicht sagen. Aber da wird jetzt niemand abheben und davon ausgehen, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Nein, den Schritt hat man jetzt gemacht. Das ist wieder Champions-League-Triumph. Sollte man den Klassenerhalt schaffen, hätte man diesen Champions-League-Triumph wiederholt. Aber die wissen das schon einzuschätzen und deswegen glaube ich nicht, dass man sich da übernehmen wird.
Sehr schön. Der Aufstieg ist im Prinzip wie ein Champions-League-Triumph. Was können denn andere Vereine von Union Berlin lernen eigentlich?
Naja, dass man schon grundsätzlich auch einen anderen Weg zum Erfolg gehen kann. Dass man sich nicht unbedingt mit Investoren ins Boot legen muss, dass man auch nicht jeden Trend dieses modernen Fußballs mitnehmen muss und dass es ein echtes Pfund sein kann, wenn du ein enges Verhältnis zu deinen eigenen Fans hast und das nicht nur sagst, sondern auch wirklich lebst in vielen kleinen Dingen. Die Dinge, die ich genannt habe, sind ja eher die großen Beispiele dann. Das kann dich als Club auch sehr weit tragen.
Max Jakob Ost vom Fußballpodcast Rasenfunk über Union Berlin. Ab nächste Saison spielt dieser Verein in der ersten Fußball-Bundesliga. Und das war das Deutschlandfunk Nova Update am Dienstag mit dem Studio Ilka Knigge.
Tschüssi!
Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.